In dieser Podcast-Episode schauen wir uns das vermutlich wichtigste als auch gleichzeitig am häufigsten missverstandene Konzept an. Und zwar soll es heute um das KIKO-Modell gehen, beziehungsweise um das Insulin-Kohlenhydrat-Übergewichtsmodell, was davon die Wahrheit ist, wie du damit arbeiten kannst und solltest, dies und vieles mehr gleich nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roger. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und es ist heute Montag, der 16. August und ich stecke aktuell voll in Vorbereitung für die nächste 90-Tages-Challenge. Vor einigen wenigen Tagen war das große, emotionale, bewegende Abschiedswebinar und quasi sowohl die Coaches als auch die Challenger sind alle ihre Wege gegangen. Und ich dachte mir, hey, jetzt in Vorbereitung dessen möchte ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen und eine Anekdote bzw. eine Geschichte aus der letzten 90-Tages-Challenge aufgreifen. Und ich mache das ganz gerne, dass ich mir die Dinge wieder auf Vorlage lege, die mich besonders bewegt haben, beziehungsweise wo ich besonders gesehen habe, aha, da ist ein Problem, da ist ein Fehler, das machen die meisten Leute immer noch falsch, beziehungsweise treten einfach hier in ein gewisses Fettnäpfchen. Und ich möchte deswegen heute mit dir über das KIKO-Modell sprechen, im Detail sozusagen auch, was das überhaupt erst ist, und dann das Auswerten mit dem, beziehungsweise ein paar Studien mit dir gemeinsam durchgehen, zum Insulin-Kohlenhydrat-Modell sozusagen, beziehungsweise dann, und darüber haben wir in diesem Podcast noch nie gesprochen, möchte ich ein großes Review mit dir durchgehen zum Thema der ketogenen Ernährung, denn über die ketogene Ernährung haben wir auf diesem Podcast noch gar nicht gesprochen und es ist ein schönes Review rausgekommen, das alle relevanten Studien vom Jahr 1921 bis zum heutigen Datum, bis zum Jahr 2021, das alle Studien zusammengefasst hat und zu einem schlussendlichen Resultat gekommen ist, ob denn mit der ketogenen Ernährung was dran wäre und ob es effektiver wäre zum Fettverlust sozusagen. Und das Ganze, ich arbeite ja sehr, sehr, sehr stark und schreibe gerade an meinem neuen Buch und ich möchte natürlich irgendwie diesen Prozess auch gerne mit dir teilen, besonders wenn ich auf diese spannenden neuen Studien stoße sozusagen, damit du einfach schon ein bisschen vorab weißt, worum geht's eigentlich und ich dir auch wieder ein bisschen Content mit auf den Weg geben kann. Vor allem jetzt aber natürlich im Hinblick auf die nächste 90-Tage-Challenge. Ganz kurze Information, bevor wir jetzt zum Hardcore-Content-Teil kommen dieser Podcast-Episode. Die nächste Challenge steht ja unmittelbar bevor und die Anmeldung beginnt am Samstag, den 21. August um Punkt 10 Uhr. Die Webseite lautet www.90tage.de, www.90tage.de sozusagen. Da kannst du jetzt schon raufgehen. Das ist unser einzigartiger Transformationswettbewerb und im Grunde der größte Teil unserer Arbeit tatsächlich neben diesem allem, was man nach außen sieht, ist das sehr, sehr, sehr nach innen gekehrt und das ist quasi unsere Transformationsschmiede, wo all die tapferen Frauen und Männer sich der Herausforderungen der Fitnessphilosophie hardcore-mäßig stellen sozusagen, wo all diese fantastischen Transformationen herspringen. Das Problem ist immer nur, die Anmeldung ist nur dreimal im Jahr für ungefähr, diesmal prognostiziere ich sie für eine Stunde. Beim letzten Mal war es eine Stunde und 10 Minuten und jedes Mal tatsächlich halbiert sich die Anmeldungszeit. Beim letzten Mal waren es noch 3 bis 4 Stunden, beim letzten Mal war es eine Stunde, von daher gehe ich diesmal da fest davon aus, dass es innerhalb von einer Stunde vergeben sein wird. Es ist die letzte große Challenge für 2021 und wenn du dabei sein möchtest, was ich auf jeden Fall raten kann, wenn du eh diesen Podcast hörst, dann musst du im Grunde einmal mindestens dabei gewesen sein und das ist die 90-Tages-Challenge am 21. August um exakt 10 Uhr beginnt die Anmeldung. Aktuell ist noch ein Countdown auf der Webseite, beziehungsweise wenn man auf den Anmelde-Button klickt, der ist dann einfach weg und dann geht's voll los sozusagen. So, und wir sind jetzt beim heutigen Thema angekommen und es geht jetzt sowohl um die 90-Tages-Challenge als auch natürlich die grundsätzliche Problematik des Diätens. Vor allem dann, wenn man vielleicht ein Plateau hat, beziehungsweise wenn man nicht weiterkommt oder einfach grundsätzlich überhaupt gar nicht vorankommt. Und wir hatten in der letzten 90-Tages-Challenge, da gab es mit einer Challengerin sehr arge Probleme. Und es sind natürlich immer gewisse Attribute, die funktionieren und zielführend sind. Und oftmals entscheidet dann auch so ein bisschen der Charakter darüber, ob die Leute im Leben und im Fitnessleben grundsätzlich vorankommen, ob sie quasi auch Ratschläge annehmen, egal sei das von meiner Natur aus oder von erfahrenen Leuten sozusagen, oder ob sie sich grundsätzlich ein bisschen blockieren und querstellen und sagen, nein, ich weiß das schon besser, bla bla bla. So, und jetzt war eine riesengroße Thematik, eine riesengroße Debatte. Und diese eine Dame hatte sich sehr, sehr, sehr euphoriert, aufgeregt, dass es ja nicht funktionieren würde und ihr kann keiner helfen, ist alles ganz furchtbar. Und ich habe gesagt, pass mal auf, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du isst zu viel, gab nur diese eine Möglichkeit. Ich dachte, du isst zu viel Kalorien und auch wenn du hier hoch und heilig schwörst, dass du das nicht tust, es ist der Fall. Und dann sind alle Nähte geplatzt und dann ist eigentlich das Kind im Brunnen gefallen. Und das ist nach wie vor ich möchte ja auch nicht fieser sein, als ich normalerweise bin. Mein Job als Coach ist es aber auch, tatsächlich auch die Dinge beim Namen zu nennen. Und entgegen neumodiger politischer Ansichten, solche harten Facts auch beim Namen zu nennen. Ich kann sehr einfühlsam sein, ich kann aber auch ein fieses Arschloch sein. Ich weiß aber, was ich tue, so nach dem Motto. Und das Gleiche sage ich natürlich jetzt auch dir als Zuhörer bzw. Zuhörerin. Wenn es nicht funktioniert, dann ist da ein Problem. Und das Problem liegt meistens bei einem selbst sozusagen. Und ich möchte deswegen heute die Chance nutzen, weil wir das noch nie so sehr in dieser Ausführlichkeit getan haben, über die Energiebilanz mit dir sprechen, beziehungsweise über das KIKO-Modell, Calories in versus Calories out, und das Ganze vergleichen mit dem Insulin-Carb-Obesity-Modell beziehungsweise der Theorie, dass Insulin verantwortlich ist für eine ungewollte Gewichtszunahme beziehungsweise dass eine Ernährung, die einen hohen Insulinausschuss zur Folge hat, namentlich reich an Kohlenhydraten ist, uns daran hindert, wirklich viel Fett verlieren zu können. Sei es auch nur diese ersten Kilos, die wir verlieren möchten an Körperfettanteil oder aber die letzten Kilos, die wir an Körperfettanteil verlieren möchten. Und das Ganze, der Cliffhanger ist jetzt quasi diese Geschichte, diese Debatte, diese Thematik, die wir hatten. Und es tut mir total leid für diese Dame, denn am Ende hat sie es halt nicht geschafft und hat wahrscheinlich eher den Weg oder muss wahrscheinlich erstmal den Weg nach innen gehen und sagen, okay, scheiße, was stimmt mit mir und meinem Charakter nicht, bevor ich mich da mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen kann. Denn das Thema Ernährung geht tatsächlich ziemlich tief. Und da wird es halt manchmal ziemlich eklig, wenn man in den Spiegel gucken muss und sagt, naja, ich hab's verkackt, nicht die anderen, ich war's sozusagen. Und damit dir das nicht passiert, beziehungsweise damit ich dich vielleicht so ein bisschen wachrüttle und du weißt, alles klar, okay, das muss ich machen, so kann ich Selbstverantwortung übernehmen und endlich auch über meinen Schatten springen sozusagen und weiterkommen, möchte das ganze Thema natürlich von hinten aufrollen und das alles im Detail erklären. Und wir möchten uns heute ein paar Studien angucken, die sowohl sich um dieses Thema drehen, diese große Analyse zur ketogenen Ernährung und auch das grundsätzliche Problem, was jetzt bei dieser Person zum Beispiel passiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert sein wird, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Und es gibt halt immer eine Ursache, und das habe ich jetzt nach 2,5 oder 3 Jahren gelernt, die wir auch in diese 90-Tage-Challenge machen, nach über 10, 12, 13, 14.000 Absolventen. Wenn es irgendwo nicht funktioniert, dann ist hier ein klarer Fehler und der Fehler muss gefunden werden. Und es ist natürlich fies, von außen zu sagen, hey, du sagst mir nicht die Wahrheit. Wobei man auch hier sehr viele unterbewusste Fehler tatsächlich machen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich heute einsteigen und es gibt grundsätzlich, und so schreibe ich das auch im neuen Buch, grundsätzlich zwei Geschichten, wenn es um die Kalorienzufuhr geht. Denn die Kalorienzufuhr ist das A und O und hier muss man quasi gedanklich sich für eins der beiden Wege entscheiden. Und danach muss man sich quasi überlegen, okay, welchen Weg, welche weiteren Strategien setze ich im Folgenden um? Und ich habe das ja ich beobachte das immer mit sehr viel Faszination. Und ich bin vor kurzem mal auf Amazon in Amerika gegangen, Amazon.com sozusagen, und habe mir die Bestseller angeguckt in der Kategorie Ernährung. Und das waren, glaube ich, in den Top 15 oder Top 20, Top 30 Bücher, waren mal locker flockig mindestens die Hälfte Low-Carb beziehungsweise ketogene Bücher. Das sind Geschichten wie, das sind ganz furchtbare Sachen, der Obesity Code zum Beispiel ist relativ bekannt in Amerika. Und da geht es im Grunde um dieses Insulin beziehungsweise Insulin-Carb-Obesity-Modell. Und das ist in Amerika extrem populär, dieses Modell sozusagen. Und ich dachte, als ich 2000 was war denn das, als ich beim Praktikum auf dem Bauernhof war und das allererste Mal, da habe ich noch gar nicht trainiert, da habe ich aber das Buch Die Anabole Diät in die Finger bekommen und da war vorne ein 120 Kilo Steroid-Bodybuilder drauf und ich dachte, yes, wenn ich jetzt die Kohlenhydrate einfach nur weglasse und eine Anabole Diät mache, dann muss ich, keine Ahnung, 75 Kilo Skinny-Fett gewesen sein mit einem KFA von 18% oder 16% und überhaupt keine Muskulatur. Das alles klar, wenn ich jetzt eine Keto-Diät mache, dann wiege ich bald 90 Kilo auf 6% KFA. Und so habe ich immer, während ich gleichzeitig vergebens versucht habe, Kühe zu melken, da war ich zu dumm dafür, denn ich wurde dann aufs Feld gesperrt und ich musste dann die Zäune reparieren, weil ich keine Kühe melken konnte. Da habe ich mich zu blass angestellt mit 17 Jahren damals. Oder nee, da war ich ein bisschen älter, 19 muss ich gewesen sein. Spielt auch keine Rolle. Und da habe ich das erste Mal mit dem Thema ketogener Ernährung auseinandergesetzt, die Anabole-Diät. Und ich dächte damals, so wie ich auch im Internet unterwegs gewesen bin, zu den damaligen Zeiten, dass es sehr populär wäre. Das war aber erst ganz in den Anfängen eigentlich sozusagen. Und es hat ja mit der Atkins-Diät begonnen in den späten 80ern beziehungsweise frühen 90ern. Und das, seitdem wird es ja im Grunde immer extremer. Und in Amerika ist das sehr, 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 sehr stark verbreitet. Was ist jetzt also das Insulin-Carb-Obesity-Modell? Das besagt im Grunde nichts anderes, als dass Insulin verantwortlich ist für jegliche Fett- und Gewichtszunahme. Und so gibt es auch zum Beispiel von deutschen Professoren, ich verschwende ja meine Zeit damit relativ wenig, aber manchmal stolper ich dann doch darüber. Und da gab es auch einen riesengroßen Vortrag bei YouTube, und ein hochrenommierter Professor, der es geschafft hat, tatsächlich einen 90 Minuten langen Vortrag zu halten über das Thema Fettzunahme und Fettleibigkeit und Insulin und Kohlenhydrate und Zucker, ohne einmal das Wort Kalorien in den Mund genommen zu haben. Das glänzt meiner Meinung nach einer wirklich tollen Leistung. Da muss man sagen, wow, das ist wirklich fernab jeglicher Realität. Das ist so gut, das ist so scheiße, dass es schon wieder gut ist. So, sagen wir es mal so rum. Nichtsdestotrotz, das Insulin-Carb-Modell sagt im Grunde nichts weniger, als dass Insulin, das Hormon Insulin, verantwortlich für jede Gewichtszunahme ist. Wo kommt jetzt dieser Gedanke her sozusagen? Insulin ist im Grunde ein überlebensnotwendiges, wichtiges Hormon und sehr, sehr vereinfacht gesagt, spaltet Insulin sämtliche Makronährstoffe in ihre ursprünglichen Nährstoffe auf, ne, Proteine in Aminosäuren, Fett in Fettsäuren und Kohlenhydrate in Zucker sozusagen, beziehungsweise in Glucose. Und je höher, also das ist erstmal eine Aufgabe, ne? Insulin sorgt dafür, dass wir Nährstoffe absorbieren können und werden und bringt sie in die Blutkreislaufbahn und dort werden sie dann weiter transportiert. Insulin hat aber auch noch eine zweite Aufgabe und die zweite Aufgabe vom Insulin ist quasi die Fetteinlagerung. Ne, der Körper funktioniert so, beziehungsweise Zucker, also Zucker im Blut ist so essentiell für den Körper, dass wir uns im Grunde nicht erlauben können, nicht eine einzige Sekunde mehr oder weniger keinen relativ erhöhten Zuckerhaushalt zu haben, dass unser Körper selbstständig gelernt hat, Zucker herzustellen aus den eigenen Reserven, damit immer genügend Zucker vorhanden ist, zum Beispiel für das Gehirn und für alle anderen lebensnotwendigen Organe. Insulin sagt jetzt mehr oder weniger dem Körper, hey, pass mal auf, Buddy, hier kommen gerade Nährstoffe von außen rein, du brauchst dir keine Sorgen machen und lass uns doch mal jetzt bitte diesen Zucker beziehungsweise die Energiereserven nicht länger von unseren eigenen Hüften nutzen, sondern ganz im Gegenteil damit aufhören und, weißt du, lass uns noch einen drauflegen, das, was wir jetzt gerade gegessen haben, das lagern wir jetzt in Körperfett ein und Kohlenhydrate bzw. Lebensmittel einem hohen glykämischen Index haben den höchsten Insulinausschuss zur Folge. Das relativiert sich zwar, wenn man zum Beispiel mehrere Lebensmittel auf einmal isst, also kann zum Beispiel ein isoliertes Lebensmittel einen sehr hohen Insulinausschuss haben, während dasselbe Lebensmittel in Kombination mit anderen Lebensmitteln einen niedrigen Insulinausschuss zur Folge haben. Nichtsdestotrotz ist das quasi die Hypothese. Okay, wir essen kohlenhydratreiche Lebensmittel, wir haben einen hohen Insulinausschuss, ein hoher Insulinausschuss blockiert die Fettverbrennung und fördert gleichzeitig die Fetteinlagerung. Daraus ziehen wir dann quasi die Antithese bzw. die Hypothese. Wenn wir eine Ernährung wählen, die wenig Insulin ausstößt, haben wir folgenderweise weniger Insulin im Blut. Das heißt, weniger Fett wird eingelagert und der Fettabbau kann weiter gut effizient funktionieren. Deshalb essen wir keine Kohlenhydrate mehr und keinen Zucker mehr zum Beispiel, um das Hormon Insulin so niedrig wie nur möglich zu halten, damit wir möglichst nicht zunehmen können. Und so geht der Trend im Grunde immer weiter und der moderne Trend bzw. der moderne Low-Carb-Trend hat sich ja mittlerweile geäußert in einer Extremform der ketogenen Ernährung sozusagen, wo man sagt, alles klar, wir versuchen nicht mal mehr als 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen. Und die Hypothese ist, das wackelt zwar links und rechts, diese ganze Geschichte, denn es gibt auch andere Lebensmittel, die einen sehr, 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 sehr hohen Insulinausschuss zufolge haben. Zum Beispiel Proteinpulver oder Rindfleisch zum Beispiel. Das hat immens hohe Insulinausschüsse. Aber davon wollen Low-Carbler immer nichts wissen und deswegen sind es nur die bösen Kohlenhydrate. Nichtsdestotrotz ist das quasi der Ursprung eines gewissen Ansatzes, wie man langfristig überhaupt seinen Körperfettanteil reduzieren kann. Auf der anderen Seite steht jetzt das Modell der Energiebilanz. Und die Energiebilanz, alles braucht sehr viel Erklärung tatsächlich und nichts ist im ersten Schritt oder auf dem ersten Blick so simpel, wie es manchmal erscheint. Und auch das Thema Energiebilanz bzw. KIKO ist nicht einfach. Und ich glaube, besonders als Coach oder als Mentor auch muss man, und das machen wir zum Beispiel auch in der 90-Tage-Challenge, viel Empathie und auch vor allem viel Geduld mit sich selbst mitbringen, denn das Thema KIKO und Energiebilanz ist keine einfache Sache. Wir kennen ja, der Volksmund sagt halt einfach, okay, du hast irgendwie ein Gewichtsproblem, dann iss halt weniger und beweg dich mehr. Das ist so wunderbar. Danke, Bro, für den Tipp. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und nichtsdestotrotz gibt es ja quasi, also die KIKO ist quasi das gegenüberliegende Modell. KIKO bedeutet, also kommt aus dem Englischen und heißt Calories in versus Calories out. Und normalerweise denkt jetzt, ja, der vielleicht etwas einfach gestrickte Mensch, beziehungsweise jemand, der einfach keine Expertise in dem Hintergrund hat zum Thema Ernährung und wie das grundsätzlich funktioniert, dass das die einfachste Gleichung der Welt ist. Ja, alles klar, du isst halt ein bisschen weniger und bewegst halt ein bisschen mehr. Im Endeffekt stimmt das schon. Aber das ist die wahrscheinlich eine der katastrophalsten, schlimmsten Überversimplifizierungen, die wir überhaupt grundsätzlich nur machen können. Denn wie ergibt sich denn unsere Energieaufnahme? Wie viel Kalorien wir tatsächlich am Ende des Tages gegessen haben? Das ergibt sich in erster Instanz durch den eigenen Appetit. Der Appetit wird da beeinflusst von den eigenen Hormonen, zum Beispiel Leptin und Ghrelin, die regulieren, wie hungrig bzw. wie sehr wir gesättigt sind und wie sehr unser Bedürfnis nach Essen ist. Dann geht es grundsätzlich weiter über das tatsächliche Essen, was wir letzten Endes konsumieren. Das wird allerdings wieder sehr stark beeinflusst von der Verfügbarkeit, von dem Geschmack der einzelnen Lebensmitteln. Da gibt es ja den Palatability, das ist ein englisches Wort, das heißt Palatability-Wert. Also da gibt es halt einen Wert und einen Score in Anführungsstrichen, und desto höher der Score ist, desto genüsslicher ist grundsätzlich ein Lebensmittel. Das finden wir häufig in den meisten Lebensmitteln, die angegeben werden, dass sie süchtig machen sind. Das gibt's zwar nicht. Nichtsdestotrotz ist es immer ein Mix aus Zucker, Salz, Fett und Umami. Und dann haben wir Geschichten wie Chips zum Beispiel dabei. Das sind alles so sehr, sehr, und Käse auch, alles sehr, in Anführungsstrichen, süchtig machende Lebensmittel. Und dann der Energiegehalt bzw. die Kaloriendichte in dem jeweiligen Lebensmittel. Die Schlafqualität hängt stark davon ab, was wir essen und bzw. wonach wir uns sehen. Ganz klar der Grad der Bildung. Und das muss ich immer vor Augen halten, dann die sozialökonomischen Umstände, welches Essen kann ich mir tatsächlich leisten, und das ist auch wieder eng verknüpft mit dem eigenen Bildungsgrad, und dann die Kultur bzw. grundsätzlich das soziale Umfeld, in dem ich mich gerade befinde. Nächster Punkt, wie sehr werden die Kalorien absorbiert? Das ist da zum Beispiel eine Frage der Makronährstoffverteilung bzw. Dieser Punkt ist auch bei dem Calories Out bzw. dem Thermic Effect of Food vorhanden. Wie gut kann grundsätzlich die Nährstoffe und die Nahrung absorbiert werden? Und dann nicht zuletzt und nicht zu missachten, psychologische Faktoren, die beeinflusst werden durch das Stressniveau, über die eigenen Ziele und Ideale sozusagen, über die Willenskraft, die eigene Wahrnehmung, das Selbstbewusstsein auch und abermals die Schlafqualität. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Waage, die bestimmt, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen. Und das ist jetzt irgendwie mit 20, 30 Unterpunkten aufgelistet, die tatsächliche Kalorienaufnahme maßgeblich beeinflussen. Und da muss man, das ist der Moment, wo man zumindest ein bisschen mit Empathie rangehen sollte und sagen, hey, naja, ganz so einfach ist es halt dann irgendwie doch nicht. Auf der anderen Seite haben wir Faktoren, die den Kalorienverbrauch bestimmen, also die zweite Gleichung der KIKO-Gleichung. Das ist auf der einen Seite der Grundumsatz. Der Grundumsatz ist einfach all der Kalorienumsatz, der benötigt wird, damit wir grundsätzlich alle lebenserhaltenden Prozesse aufrecht halten können. Dieser Grundumsatz wird bestimmt durch die Körpergröße, den eigenen hormonellen Status, dann wie viel man in der Vergangenheit schon diätet hat sozusagen. Das ist ein bisschen genetische Faktoren. Und dann, ob man Männlein oder Weiblein ist, da gibt es auch einen minimalen kleinen Unterschied sozusagen, die Schlafqualität und das Alter. Dann haben wir den als zweiten Faktor, den Need-Faktor, quasi den Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, all der Kalorienverbrauch, und da haben wir auch schon oft darüber geredet, der passiert durch nicht-sportliche Aktivitäten. Das heißt Spaziergänge, Wimpernschläge, Wippen auf der Arbeit, wie viel Zeit man stehen und gehen grundsätzlich verbringt, etc. pp. Dann der Kalorienverbrauch durch sportliche Aktivitäten und zum Schluss all der Kalorienverbrauch durch den TEF bzw. den Thermic Effect of Food. Das heißt, es kostet den Körper auch Kalorien bzw. Energie, um grundsätzlich an die Energie aus den gegessenen Lebensmitteln heranzukommen. Das klingt im ersten Moment erstmal in Anführungsstrichen ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, dass es je nach Makronährstoff Kraft und Energie vom Körper kostet, um an die jeweiligen Makronährstoffe bzw. an die Energie der Makronährstoffe heranzukommen. So finden wir zum Beispiel mit dem Protein den höchsten Thermic Effect of Food, der liegt beim Protein bei ungefähr 20-30%. Bei Kohlenhydraten ungefähr 5-10% und bei Fetten haben wir nur einen TEF von 0-3%. Das heißt, Nahrungsfett kann vom Körper am einfachsten und mit Abstand am effektivsten aufgenommen werden und am günstigsten. Das heißt, da muss nicht besonders viel Energie für aufgewendet werden. So, und jetzt befinden wir uns quasi an dem Scheidepunkt der Entscheidung. Welche Idee möchte ich grundsätzlich glauben? Und man kann ja aber selbst in dem KIKO-Modell, also Calories In versus Calories Out, eine Low-Carb-Diät machen. Aber Geschichten wie die extrem propagierte Low-Carb-Form, diese ketogene Ernährung, geht davon halt gar nicht aus. Also Kalorien spielen überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wie viele Kalorien du isst. Solange du keinen Insulin ausstößt, kann der Körper gar nicht fett werden. Es ist quasi physiologisch unmöglich, in Anführungsstrichen. Und dazu gibt es einige sehr spannenden Studien, für die man sich in Anführungsstrichen am Anfang entscheiden muss. Drei, beziehungsweise vier davon möchte ich dir vorlesen. Und zwar ist es zum einen mal im Jahr 2017 das veröffentlichte Fazit der International Society of Sports Nutrition, welches zu dem Ergebnis kam, auch eine systematische Auswirkung, dass es keinen nennenswerten Unterschied hinsichtlich des Fettverlustes bei einer kohlenhydratreichen bzw. armen Ernährung gibt, solange die Kalorien- und Proteinmenge identisch und angeglichen ist. Darüber hinaus wissen wir von der Diet-Fit-Studie. Die Diet-Fit-Studie ist die vermutlich längste Studie zur Frage der Wirkung einer fettarmen Ernährung gegenüber einer kohlenhydratarmen Ernährung. Und hier kamen die Forscher zum Fazit, jetzt zitiere ich: In dieser 12-monatigen Studie zur Gewichtsabnahme wurde kein signifikanter Unterschied zwischen einer gesunden fettarmen Ernährung und einer gesunden kohlenhydratarmen Ernährung festgestellt. Darüber hinaus, und das ist eine im Jahr 2018 veröffentlichte Studie, fanden die Forscher heraus, Moment, ich habe es hier noch irgendwo offen, genau, sie heißt, es ist schon eine Keto-Studie, Efficiency of Ketogenic Diet on Body Composition During Resistance Training in Trained Man, a randomized control trial aus dem Jahr 2018 von den Forschern Vargas et al. Und diese Forscher haben herausgefunden, dass innerhalb einer 8-wöchigen Diät eine ketogene Ernährung keinerlei einzigartige Vorteile gegenüber einer normal kalorienreduzierten Ernährung aufweist. Das heißt, das KIKO-Modell scheint zu funktionieren und grundsätzlich richtig zu sein, selbst wenn wir innerhalb dieses KIKO-Rahmens eine Low-Carb-Diät umsetzen. Zu all dem, und wie gesagt, da kann sich gerne mal hinterklemmen und auf ResearchGate selbst gehen, beziehungsweise auf PubMed und dir sehr viel dazu durchlesen. Zu all dem gibt es nämlich noch deutlich mehr Literatur und so reiht sich auch ein neuestes Review aus dem Sommer 2021, und zwar exakt aus dem Juli, aus dem letzten Monat, wo das veröffentlicht, habe ich schon angesprochen, beziehungsweise geteasert im Intro. Der Forscher Ashtari Larkey et al. Ein, welche die bedeutendsten Studien über eine ketogene Ernährung aus den Jahren 1921 bis 2021 analysierten, und diese kamen zum folgenden Ergebnis. Lass mich mal kurz hier an meinem Computer die Studie öffnen, dann lese ich dir die kurz vor. Schade, ich habe mir das Internet ausgemacht, dass mich keiner stört beim Podcast. So, jetzt muss ich das mal kurz anmachen. Ich hoffe, jetzt riegelt nicht gleich die Hölle auf mich wieder. Alles klar, ich habe die Studie offen und schnell WLAN wieder aus. So, okay, sie heißt Ketogenic Diets, Physical Activity and Body Composition, a Review, also eine Auswertung. hammermäßig. Und ich habe das, als das veröffentlicht wurde und ich jetzt vor ein paar Tagen darüber gestoßen bin in meinen Recherchen für das neueste Buch, dachte ich, Mann, ist das geil. Das ist wirklich mega nice, dass diese Forscher diese riesen Arbeit machen. Das hilft uns so immens und dass, ja, jetzt über diesen Podcast du auch an diese Studie rankommst, quasi auf dem Silbertablett serviert. Nichtsdestotrotz, es gibt drei große Erkenntnisse, zu denen die Forschung kommt. Und zum einen, ja, pass auf, eine kalorienreduzierte ketogene Ernährung stellt eine effiziente Methode dar, um Gewicht und Körperfett in übergewichtigen Menschen und auch in Athleten zu verringern. Das muss man halt einfach auch so festhalten und anerkennen. Nächster Punkt. Sobald die Kalorien- und Proteinzufuhr jedoch berücksichtigt und gedeckelt ist, wird es allerdings keine einzigartigen oder speziellen Vorteile mehr in einer ketogenen Ernährung hinsichtlich des Fettverlustes geben. Bei Kraftsportlern scheint es sogar so weit zu gehen, dass während einer ketogenen Ernährung ein höherer Muskelschwund auftritt, als im Vergleich zu einer kohlenhydratreichen Ernährung mit aber derselben Kalorienmenge. Da gehe ich fest davon aus, dass sich, also auf gut Deutsch, eine Low Carb bzw. Keto-Diät sorgt dafür, dass wir mehr Muskelmasse in der Diät verlieren, besonders bei Kraftsportlern. Ich gehe fest davon aus, dass es sich darin geäußert hat, dass den Leuten einfach die Power ausgegangen ist und sie nicht mehr so progressiv schwere Reize im Training setzen konnten, nicht mehr so progressiv trainieren konnten und eher schneller rückfällig geworden sind, denn wir brauchen auch ein bisschen die Kohlenrate, um ordentlich Power im Training zu haben. Somit können wir grundsätzlich zusammenfassen, dass das Kiko-Modell zwar sehr komplex und sehr verwirrend auch sein kann und dass es durchaus eine Geschichte ist, die flexibel, mit der flexibel gearbeitet werden muss. Und so ist es zum Beispiel fatal. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir bei der 90-Tage-Challenge eben nicht machen. Die Leute fragen uns, kriegen wir einen vorgeschriebenen Ernährungsplan, den wir von vorn bis hinten durchziehen? Nein, weil das vollkommen falsch ist und gegen jegliche Gebote der Energiebilanz tatsächlich verstoßen würde, wenn wir von vorn bis Schluss immer dasselbe machen würden und nicht flexibel auf eine super komplexe, komplizierte, ineinander verschachtelte Energiebilanz flexibel tatsächlich reagieren würden. Und so ist halt, so kann man zwar sagen, ja, die Energiebilanz ist unfassbar kompliziert und man kann sie gar nicht richtig bestimmen. Das bedeutet aber nicht, dass das Modell nicht richtig ist und dass Kalorien am Tagesende nicht zählen. Und wer seinen Körperfettanteil, so wie die Dame, von der ich im Intro besprochen habe, ihren Körperfettanteil leider nicht reduzieren kann, ist sie per se nicht in einem Kaloriendefizit. Und da kann ich es mir natürlich als Coach, kann ich es mir erstmal einfach machen, ein Arschloch sein, sagen, du isst halt zu viele Kalorien. Und damit sage ich nicht, dass man nicht Kalorien essen soll. Das habe ich auch schon tausendmal vorgewarnt, vor zu großen Defiziten etc. pp. Das Problem ist jedoch, und das ist quasi die Textbook, beziehungsweise die Definition schlechthin, wer über einen längeren Zeitraum seine versucht zu diäten und es nicht schafft, der befindet sich per Definition nicht in einem Kaloriendefizit. Und das Problem ist im Grunde, und hier kommt halt der menschliche Faktor dazu, und es tut mir immer ein bisschen leid, dass ich diese Studien, also mir tut es nicht leid, aber ich kenne halt die Studienlage und ich kann das Ganze ein bisschen objektiv betrachten, während man selbst als Teilnehmer natürlich sehr emotional dabei ist. Sobald ich auf Diät bin, bin ich auch emotional dabei und es bleibt einfach nicht aus. Deswegen ist es so wichtig, sich mit den richtigen Coaches zusammenzutun und zusammenzuarbeiten, beziehungsweise sich in das richtige Umfeld zu geben. Denn zu all dem kommt der Fakt, dass wir Menschen absolut katastrophal abschneiden, wenn es um die eigene Einschätzung dieser eben bereits gezielten Energiebilanz geht, wie viele Kalorien wir wirklich zu uns nehmen und wie viele Kalorien wir tatsächlich verbrennen. So unterschätzen die meisten Menschen um ca. 47%, wie viele Kalorien sie täglich zu sich nehmen und überschätzen dabei sich im Schnitt um 51%, was ihren eigenen Verbrauch an Kalorien durch Alltagsbewegung und Sport angeht. Und naja, zusammenaddiert ist das halt ein hundertprozentiges Desaster. Und diese Daten beruhen auf einer Studie aus dem Jahr von 1992, der Forscher Lichtman et al., in der fettleibige Menschen untersucht wurden, jetzt Ohren gespitzt, die von sich selbst behaupteten, trotz einer Ernährung mit nur 1200 Kalorien oder weniger einfach nicht abnehmen zu können. So, also auf gut Deutsch. Die Studie hat gezeigt, ihr erzählt uns völligen Quatsch und ihr lügt uns in die Tasche, also die Probanden, den Forschern. Und vielleicht haben sie ja den Probanden die Wahrheit gesagt und es gar nicht gemerkt, wie viele Fehler sie gemacht haben. Also auf der einen Seite kannst du natürlich ganz klar Sachen verschweigen und sagen, Na, ich habe viel mehr gegessen und ich traue mich das nicht zu sagen. Und ich sage, ich habe 1200 Kalorien gegessen, was so brutal wenig ist. Das ist wirklich so schlimm, 1-2, das geht echt gar nicht klar. Oder aber diese Menschen bekommen es halt gar nicht mit. Und das ist ein großes Problem, was wir zum Beispiel auch in der 90-Tage-Challenge ganz klar aufgreifen. Hey, wir müssen im Detail gucken und es ist wirklich kein leichtes Unterfangen, 100% akkurat und genau zu tracken. Und wenn mir das immer schon jemand sagt, der es beim allerersten Mal macht, dann fängt bei mir an, meine Vorsichtslampe langsam an zu blinken. Ihr sagt, na, vorsichtig, glaub dem nicht, du weißt, wie schwer es ist. Und ich würde von mir behaupten, dass ich 100% akkurat tracke. Weil das völlig ist, ich gebe mein Allerbestes und ich kann auch jedem Zuhörer und jeder Zuhörer nur empfehlen, das Allerbeste zu geben. Aber von sich zu behaupten, ich mache 100% alles richtig, bedarf vielleicht etwas mehr Selbstreflexion, um es mal ein bisschen leicht auszudrücken. Nichtsdestotrotz, diese, naja, durchaus erschreckenden Ergebnisse sind tatsächlich keine Seltenheit. Und zum Beispiel eine im Jahr 2009 veröffentlichte Auswertung von insgesamt 37 relevanten Studien fand dabei heraus, dass der Prozentsatz der Personen, die zu niedrige Angaben über ihre Kalorienaufnahme, Entschuldigung, das, nochmal, im Jahr 2009 veröffentlichte veröffentlichte Auswertung von insgesamt 37 relevanten Studien fand dabei heraus, dass der Prozentsatz der Personen, die zu niedrige Angaben über ihre Kalorienaufnahme machten, bei etwa 30% liegt, während dabei die Energieaufnahme um etwa 15% unterschätzt wird. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2006 mit insgesamt 901 Probanden fand dabei ebenfalls heraus, dass 31% der Probanden klar zu geringe Angaben über ihre tatsächliche Energieaufnahme tätigen, während gleichzeitig dieses Phänomen tendenziell eher bei Frauen, 40%, anstelle bei Männern, 19%, auftritt. Und das Fazit einer weiteren Studie: Die unzureichende Angabe der Nahrungsaufnahme ist eines der grundlegenden Hindernisse für die Erhebung genauer Daten über die gewohnheitsgemäße Nahrungsaufnahme. Die Quote der Falschangaben in großen Ernährungserhebungen liegt zwischen 18-54% der gesamten Stichprobe, kann aber an bestimmten Untergruppierungen sogar bis zu 70% betragen. Und während also auf der einen Seite das KIKO-Modell absolut wahr und essentiell ist, so ist es dennoch sehr komplex und alles andere als einfach in der Praxis umzusetzen. Ja, Fakt ist halt aber jedoch, wer nicht abnimmt, beziehungsweise es nicht schafft, seinen Körperfettanteil zu reduzieren, der befindet sich per Definition nicht in einem Kaloriendefizit. Und somit zählen Kalorien immer. Man muss nicht immer Kalorien zählen, nichtsdestotrotz sind Kalorien der treibende Faktor hinsichtlich der Gewichtszu- und Abnahme. Ich glaube, diesen Fakt geht es grundsätzlich zu verstehen und hier ist es quasi eine, in Anführungsstrichen, Glaubensfrage, welche Modell man primär Kraft, Energie und Handlung schenken möchte sozusagen. Das Ganze wird durchaus komplizierter. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich mit dieser Podcast-Episode dir ganz klar das Thema Kalorien nochmal vor Augen führen konnte und auch, dass dir, ja, wie soll ich sagen, durchaus bewusst wird, dass das Thema Kalorien keine einfache Geschichte sind, wo man einfach nur sagt, ja, ist einfach weniger, sondern dass das Thema Kalorien ein sehr komplexes Gewebe ist sozusagen, das sich aus unterschiedlichsten Faktoren zusammensetzt, wie zum Beispiel den ökonomischen Status, die Kultur, das soziale Umfeld, wie wenig oder viel man geschlafen hat sozusagen. Das ist auch der Grund, warum wir nicht nur in der 90-Tage-Challenge, sondern auch mit der Fitness-Fibre und diesem Podcast immer so links und rechts so weit ausholen müssen, damit das klar wird, weil es so viele Eckpunkte gibt, die eben diese Energiebilanz positiv bzw. negativ beeinflussen. Yes, das soll es jetzt vom Wissensbereich für diese Podcast-Episode gewesen sein. Wenn du das Ganze quasi vollends umsetzen möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte mich mit dem Thema näher auseinandersetzen, ich möchte das wissen, wie es ist, in eine negative Energiebilanz zu kommen, ich möchte mit Hilfe der richtigen Leute über einen langen Zeitraum mich wirklich in den Shape meines Lebens bringen und das Jahr mit einem richtigen Knall beenden, dann ist die nächste 90-Tage-Challenge deine perfekte Möglichkeit dafür und die Anmeldung beginnt am 21. August, das ist der jetzt kommende Samstag um exakt 10 Uhr auf www.90tage.de und da werden wir diese Themen oder Themen wie diese noch deutlich detaillierter durchgehen und uns vor allem anschauen, wie wir in der Praxis darauf reagieren, damit dieses katastrophale Szenario, von dem ich anfangs gesprochen habe, eben nicht passiert. Falls du dich schon entschieden hast und dabei bist, ich freue mich wahnsinnig drauf, so eine hammermäßig geile Zeit. Die Coaches sind ready, ich bin ready, viele Leute sind schon ready. Sehr viele alte Challenger-Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind auch wieder dabei. Das heißt, es wird wieder richtig knallen, es wird eine richtig geile Truppe werden. Und der, ja, ich habe das Gefühl, so viele fremde Leute wie noch nie interessieren sich aktuell für die Challenge. Es wird auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig geil werden. Damit möchte ich diese Podcast-Episode für heute beenden. Falls dir dieser Podcast hilft und du da großen Mehrwert draus ziehst, auch aus wieder diesen Analysen und Daten, die wir heute vorgelesen haben, würde ich mich freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung auf iTunes dalassen könntest. Das gibt mir immer das notwendige Dopamin-High, um diesen Podcast qualitativ hochwertig zu halten. Das heißt, wenn du eine halbe Stunde Content genießt und Mehrwert daraus ziehst, würde ich mich sehr freuen, wenn du 2 Minuten der Zeit dalässt und mir eine kleine Bewertung auf iTunes dalässt. Yes, ansonsten freue ich mich, falls du dich schon entschieden hast, bei der nächsten 90-Tages-Challenge dann auch live mit dir zusammenzuarbeiten. Dann siehst du mich auch mal live. Dann kannst du mir auch live Fragen stellen, beziehungsweise live dem Team Fragen stellen. Und dann packen wir das Ganze gemeinsam an. Das wird verhältnismäßig ziemlich geil. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche neue Woche. Bleib anabol, bleib progressiv, bleib gesund, bleib positiv und negativ zugleich. Yes, in diesem Sinne, hab eine gute neue Trainingswoche. Und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder. Ich bin raus für heute. Dein Ziad. Ciao.